Zuhören macht Sinn. 3. Das Radio gegen Behinderer.
Einen schönen späten Nachmittag oder frühen Abend wünsche Wolfgang Demmel aus dem Studio hier in der Schörlgasse eine weitere Folge von Blind TV. Wir haben heute einen Gast bei uns zu Besuch und das ist die Ursula Wennemann. Sie war schon bei mir im Studio, mein Gast, wird wahrscheinlich auch noch öfter mein Gast sein aufgrund ihrer Funktion, ihres Engagements. Sie ist die Behindertenbeauftragte der Stadt Graz. Mischpult oder an der Technik wieder Mike Schneider. Hallo Mike. Und hallo Ursula.
Hallo.
Wir haben ein neues Jahr 2004. 2003 ist beendet und am Ende des Jahres 2003 hat es ja eine relativ forcierte Geschichte gegeben, nämlich der Versuch, ein neues Landesbehindertengesetz irgendwie über die Bühne zu kriegen. Du kannst mich korrigieren, wenn mein Ausdruck, meine Wahl der Worte etwas zu jovial ist, aber ich kann es mir leisten. Ich bin also eher der, der vielleicht agieren kann, ohne von irgendjemand abhängig zu sein. Ich möchte vielleicht kurz darauf eingehen. Könntest du vielleicht sagen, was ist das Landesbehindertengesetz? Was war es bisher und was soll es zukünftig sein?
Ja, das mache ich sehr gerne. Zuerst auch noch einmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gerne gekommen. Ich glaube, dass es ganz wesentlich ist, dieses Gesetz sich anzuschauen, denn es ist die Grundlage, wie Leistungen für Menschen mit Behinderung in der Steiermark zuerkannt werden sollen. Das alte Gesetz, das wir jetzt noch haben, stammte aus dem Jahr 1964. Also im heurigen Jahr feiern wir das 40-jährige Jubiläum des Gesetzes. Das war zur damaligen Zeit ein sehr gutes Gesetz, aber wie man sich ja ohne viel nachdenken zu müssen vorstellen kann, haben sich inzwischen viele Dinge verändert. Gesellschaftliche veränderte Sichtweisen sind da, es gibt andere Fördermöglichkeiten und daher war es hoch an der Zeit, dass man sich jetzt auseinandergesetzt hat mit dem neuen Gesetz. Ich persönlich kenne die Bestrebungen schon seit dem Jahr 92, wo damals schon im Landtag der Beschluss gefasst wurde, ein neues Behindertengesetz zu erarbeiten. Also man sieht, wie lang diese Prozesse einfach dauern, bis sie dann tatsächlich in Gang kommen. Dieser Gesetzesentwurf, den du erwähnt hast, dieses neue Behindertengesetz, der liegt jetzt schon über 2 Jahre, wurde der vorgelegt und wurde im Unterausschuss bearbeitet. Und nun hat man knapp vor Weihnachten am 16. Dezember eine letzte Sitzung des Unterausschusses zu diesem Gesetz abgehalten. Und es gibt jetzt eine vorliegende Form. Dieses Gesetz soll im Landtag beschlossen werden, vermutlich im Februar oder März dieses Jahres. Und das würde die Leistungen für Menschen mit Behinderung jetzt einfach festschreiben. Ich denke, es hat gute Ziele, dieses Gesetz. Es hat zum Beispiel zum Ziel, dass Menschen mit Behinderungen unterstützt werden sollen, damit sie an der Gesellschaft in gleicher Weise teilhaben können wie nicht behinderte Menschen und dass sie ein möglichst selbstbestimmtes Leben führen können. Also dieser Zugang ist einer, denke ich, der sehr gut ist, auch sehr zukunftsweisend ist und es hat auch, wenn man jetzt das mit dem alten Gesetz vergleicht, viele neue Leistungen in die Leistungspalette aufgenommen.
Zum Beispiel,
also eine ganz wichtige neue Leistung wäre zum Beispiel der Familienentlastungsdienst. Man muss sich vorstellen, wenn Familien mit behinderten Kindern leben, so ist das ja eine sehr, sehr fordernde Aufgabe und viele der Menschen kommen wirklich bis an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit, würden aber einfach gern noch im Familienverband gemeinsam leben. Und wenn sie die Chance kriegen, dazwischen einfach für sich ein bisschen Kraft aufzutanken, also einen Dienst zu bekommen, der Aufgaben stundenweise wenigstens übernimmt, damit die, meistens die Frau in der Familie, sich einfach selbst ein bisschen zurückziehen kann und vielleicht Wege erledigen kann oder auch einmal für sich selber Zeit haben kann, so stützt das System Familie natürlich sehr gut. Und ich glaube, dass das etwas ist, das auch Folgewirkungen hat. Das heißt, die Familie hat dann auch länger die Chance, gemeinsam zu leben, so sie das will, also unter dieser Prämisse. Das ist eine, glaube ich, ganz wesentliche Neuerung. Da gibt es schon recht gute Erfahrungen. Das hat man ja schon gemacht im Versuchswege einfach. Es gibt ein Pilotprojekt auch von Seiten des Landes, wo man das schon ausprobieren konnte. Also wie geht's den Familien damit, wie bewährt sich das? Und ich glaube, dass das ein Dienst zum Beispiel ist, der sehr, sehr wertvoll ist und der in der Familie auch vieles wird entspannen können. Man muss halt dann schauen, in welchem Ausmaß diese Entlastung zuerkannt werden kann. Also das, denke ich mir, ist was sehr Wertvolles. Was sehr wertvoll ist, ist auch, dass wir erstmals in diesem Gesetz auch Leistungen für das Wohnen drinnen haben. In dem alten Gesetz zum Beispiel gab's die Wohnangebote eigentlich nur in Kombination mit dem Platz in einer Beschäftigungswerkstätte. Also die Leistung Wohnen, sage ich so einmal, gab es im alten Gesetz nicht.
Und jetzt hat Wohnen, man Entschuldigung, ja, ist das jetzt verstanden als eine Art Teilumsetzung oder eine Umsetzung des Gedanken selbstbestimmtes Leben?
Ja, deshalb ist das gedacht in diese Richtung, weil es mehrere Formen der Wohnunterstützung gibt. Das heißt, für die Menschen, die es brauchen, habe ich die Möglichkeit, jetzt eine Betreuung rund um die Uhr zu haben. Ich habe die Möglichkeit, betreute Wohngemeinschaften zum Beispiel zu begleiten. Ich habe aber auch die Möglichkeit der Wohnassistenz und hier auch dann der persönlichen Assistenz. Das heißt, diese Leistungen können dann von einem Dienstleister erbracht werden, können aber auch in Form von finanziellen Hilfen an den betroffenen Menschen ausgezahlt werden, der sich dann das vielleicht sogar selber organisieren kann, also je nach seinen Möglichkeiten natürlich auch. Also das wäre auch eine wertvolle neue Leistung und vielleicht noch eine neue Leistung wertvoll ist auch die Behindertenanwaltschaft. Also auch das soll geschaffen werden, sodass es wirklich eine Stelle gibt, wo Menschen mit Einschränkungen eine Stütze haben. Also wenn sie Probleme haben, wenn sie das Gefühl haben, sie leiden Diskriminierungen oder sie sind übervorteilt oder es gibt auch Probleme mit zum Beispiel einem Dienstleistungsanbieter, so soll das eine weisungsungebundene Stelle sein, die da wirklich dann auch als Stütze fungieren kann.
Das schließt dann vielleicht nicht gleich an ein Grundproblem an. Welche Rechte sind damit verbunden? Du sprichst von Diskriminierung, wenn die Diskriminierung als solche gar noch nicht definiert ist. Das heißt also, wenn bundesweit dieses sogenannte Antidiskriminierungsgesetz nicht zieht oder noch gar nicht existiert, wie kann dann ein Behindertenanwalt hier überhaupt etwas bewirken? Ist das eher eine lahme Ente wie der Patientenanwalt?
Also ich fürchte, im Augenblick wird es das sein, was du zitierst. Ich denke aber, es gibt ja starke Bestrebungen, es wirklich auch im Bundesbehindertengleichstellungsgesetz zu kriegen. Dann bekäme so eine Funktion natürlich schon Zähne. Die Frage ist aber auch immer noch, wie gut folgt das Gleichstellungsgesetz aus?
Gell? Genau, ich spreche mal von den Zähnen. Die Zähne sind ja die meine erste Frage, warum brauchen wir überhaupt zwei Gebisse, nämlich ein Bundes- und ein Landesgesetz. Ich verstehe nicht ganz, warum gibt es überhaupt, oder bist du, was meinst du dazu, warum gibt es überhaupt diese Landesbehindertengesetze? Wäre es nicht besser, wenn man ein gesamtstaatliches hätte? Ich sehe nicht ein, also ich weiß nur als Rollstuhlfahrer, ich bin froh, dass ich in der Steiermark wohne. In Kärnten Rollstuhlfahrer zu sein, ist sicherlich das Schlimmste, was einem passieren kann, weil einfach die ganze, der Zugang der Krankenkassen etc. Ist ein völlig absurder. Also da bist du echt gestrauft, sagen wir so. Wenn du in Kärnten im Rollstuhl bist, dann bist du ein armes Schwein.
Ja? Also ich denke, das Problem liegt darin an unserer föderalistischen Struktur. Also die Gesetze jetzt, die Leistungen für Menschen mit Behinderung zugestehen, die sind Landessache. Das ist bei uns so geregelt und ich frage mich auch, wie du richtig sagst, es ist nicht verständlich, warum ein Mensch in Steiermark andere Chancen bekommt als ein Mensch, der im Burgenland zum Beispiel lebt, wo es überhaupt kein Behindertengesetz gibt, nicht nur zum Beispiel auch. Also das sind Dinge, die oft diskutiert werden. Ich persönlich würde mir zumindest für Gesamtösterreich eigentlich so wirkliche Mindeststandards wünschen. Also dass Menschen die Sicherheit haben können, wenn sie leben. Diesen Anspruch habe ich. Also das wäre so meine persönliche Vorstellung. Derzeit von unserem jetzigen System her ist das nicht durchführbar, also Leistungszuerkennung ist Landessache, wird auch finanziert vom Land und daher ist da die Gesetzgebung auf Landesebene.
Weil das Tierschutzgesetz ist jetzt die Bundessache geworden, weil ich kann mich erinnern, die Frau Kallert hat es noch in der letzten Periode ganz betont, dass das einfach wichtig ist. Ich verstehe es nicht, also warum ich, wenn ich ein Reh in Vorarlberg bin, was das ausmacht, ob ich dort, ich weiß nicht, von Oktober bis Jänner geschossen werden darf und in Kärnten nur, also das verstehe ich nicht. Das ist mir unbegreiflich, dass es hier mit dieser Einteilung gibt. Also ich glaube, das ist für mich die Grundbestrebung überhaupt, einmal diese Absurdität des Föderalismus einmal aufzuheben. Also für gewisse Dinge, glaube ich, ist das Thema Föderalismus völlig ungeeignet. Und da ist für mich eines die Grundwerte des Menschen. Das sind entweder bundesweit definiert oder gar nicht.
Ja. Ich denke, und das wird ja dann noch ein bisschen ad absurdum geführt, wenn man noch weiter in die EU-Ebene schaut, ne? Wo ich ja auch schon gemeinsame Richtlinien entwickle und so weiter. Mhm. So haben wir eigentlich auf der Ebene, wo es dann um den Menschen selber geht, brechen wir wieder sehr weit herunter auf Landesebene.
Okay. Die Zähne. Gehen wir zu den Zähnen. Es gibt also ein paar Fragen, die ich jetzt habe. Inwieweit glaubst du überhaupt, dass dieses neue Gesetz eben greift bzw. beißt?
Ja, leider wird das Gesetz auch beißen. Und zwar beißen in Richtung mehr Belastung der betroffenen Personen, ihrer also Familie, Giftzähne. In finanzieller Hinsicht, ja. Es wird Giftzähne insofern geben, als für die Kosten, die dieses Gesetz verursacht, die Leistungen, die dieses Gesetz verursacht, bringen natürlich Kosten mit sich. Und hier wird es jetzt so sein in dem neuen Gesetz, dass Menschen mit Behinderung selbst Kostenbeiträge liefern müssen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt in einer Wohngemeinschaft lebe, so muss...
Das bis zu 20% oder sind, werden die überhaupt 20% sollen sie sein, die selbst...
Also darf ich das vielleicht ein bisschen dir schildern. Es ist leider ein bisschen kompliziert, darum muss ich ein bisschen ausholen. Ja. Aber so war es auch bis jetzt schon so, dass 80% des Einkommens eines behinderten Menschen herangezogen wurden. Und unter Einkommen wurde verstanden, weil sie sich eine Pension zum Beispiel, die er gehabt hat, eine Waisenpension oder was immer, weil ja viele Menschen gerade mit geistigen Einschränkungen kein wirkliches Einkommen haben. Es hat das Pflegegeld dazu gezählt und jetzt eben neu in dem jetzigen Gesetz zählt auch der Unterhaltsanspruch dazu, den ein Mensch seinen Eltern gegenüber laut ABGB hat und den ja sein Leben lang. Und hier hat man jetzt die Bestimmung aufgenommen in das neue Gesetz, dass Menschen, die jünger als 27 sind, den Unterhaltsanspruch geltend machen müssen, ihren Eltern gegenüber und dann zu 80% an das Land abliefern müssen. Das hat man jetzt auch noch erweitert in den letzten Phasen der Verhandlungen auf die teilstationären Einrichtungen, also auch auf heilpädagogische Kindergärten, auf Horte, auf, wie gesagt, Wohngemeinschaften, auch auf Beschäftigungswerkstätten. Und was es für mich so problematisch macht, wenn man zum Beispiel gerade in die Situation Beschäftigung denkt, da leben die Menschen ja auch noch zu Hause. Das heißt, die Eltern leisten ja sowieso Unterhalt. Mhm. Und jetzt will man den nochmals faktisch lukrieren und soll das dem Land abliefern. Und wir haben keine Bestimmungen aufliegen derzeit noch, wie diese Ausgaben, die von Elternseite sowieso da sind, berücksichtigt werden, in welchem Ausmaß. Mhm. Es gibt zwar jetzt Rechenbeispiele auf dem Sozialserver des Landes, wo so Beispiele gebracht werden, was das an Belastung für Familien heißt. Es ist aber nicht recht nachvollziehbar, woher jetzt diese Absetzbeträge und so weiter genommen werden. Das heißt, im Augenblick sind wir da noch in der großen Sorge. Es ist da von Interessensvertretungsseite massiv aufmerksam gemacht worden auf diese großen Belastungen. Wir sprechen ja hier von einem Personenkreis, also diese Leistungen hat häufig ein Personenkreis der Menschen mit den sogenannten geistigen Einschränkungen, also den Lernschwierigkeiten. Diese Menschen sind zum Großteil in Beschäftigungswerkstätten, verdienen dort ein Taschengeld. Das bis jetzt war es vom Land 21,80 Euro im Monat. Das wird jetzt auch durch das neue Gesetz ein bisschen angehoben, aber da kann man nicht von Einkommen sprechen. Das heißt, die Eltern sind ja ohnehin gezwungen, alle Ausgaben zu tätigen, die da sind. Und es wird aber noch einmal dieser Unterhalt de facto in Finanzleistungen eingefordert. Mhm. Das ist das, was ich wirklich als große Belastung sehe.
Was ist der giftigste Zahn?
Der giftigste Zahn sind die Finanzen, nennen wir es so einmal. Mhm. Auf der einen Seite wird eben der Kunde, wenn ich ihn so bezeichnen darf, mit seinem Umfeld zur Kasse gebeten. Auf der anderen Seite wird recht massiv auch hingeschaut auf die Dienstleistungsorganisationen. Hier gibt es auch eine neue Leistungs- und Entgeltverordnung. Und auch da wird also massiv in die Beträge hineingefahren, im Gegensatz also zu dem jetzt bereits bestehenden System, das ja ein gewachsenes System ist, wo man über viele Jahre einfach in Verhandlungen mit dem Land Bescheid zur Erkennung erhalten hat. Hier wird es ein neues System geben und es werden die Leistungen, ich meine, es klingt an und für sich gut und richtig, dieselbe Leistung soll gleich viel kosten, egal wer sie erbringt. Mhm. Die Schwierigkeit ist nur, wenn ich ein System umstelle, dann geht es halt nicht so von heute auf morgen, dann gibt es einfach, weil das gewachsene Strukturen sind, so Plus-Minus-Abgleichungen und solche Dinge. Und die sind im Augenblick nicht zu finden und das wird es für die Unternehmer zum Teil sehr schwer machen, die Leistungen auch erbringen zu können. Und meine große Sorge ist, dass die Menschen mit ganz hohem Hilfebedarf die sehr teure Leistungen brauchen und dann unter Umständen auch auf der Strecke bleiben, weil das für die eine oder andere Organisation dann nicht mehr wird anbieten können.
Betroffene involviert. Inwieweit sind überhaupt bei diesen Verhandlungen oder Vorverhandlungen, also Unterausschuss, wer ist zum Beispiel Mitglied im Unterausschuss? Wer spricht hier alle mit?
Meines Wissens sind das nur die Abgeordneten. Mhm. Die können sich aber Fachleute einladen. Und es ist die Fachabteilung für das Sozialwesen vertreten. Und es war auch von Seiten der Steirischen Behindertenhilfe, also des Dachverbandes, also einmal so eine Einladung in eine Unterausschusssitzung, wo man gut mitverhandeln konnte. Aber grundsätzlich laufen die Verhandlungen hier unter der Politik. Man konnte also von Interessensvertretungsseite her konnte man Stellung nehmen zu diesem Gesetzesentwurf. Das ist im Juni werden es dann fast 3 Jahre, ist das passiert. Mhm. Allerdings werden diese Stellungnahmen dann sehr häufig nicht eingearbeitet. Das heißt, sie werden abgegeben, aber nicht eingearbeitet.
Zu hören macht Sinn.
Ja, zuhören, glaube ich, macht wirklich Sinn, nämlich auch zuhören. Die Politik soll zuhören, endlich einmal zuhören lernen und nicht nur austeilen. Ich glaube, dass das Zentralproblem ist, dass ich das Gefühl habe, dass einerseits in der Behindertenbewegung oder in allen eigentlich humanitären, solidarischen Bewegungen dieser amerikanische Schlagsatz Nothing about us, without us, nichts ohne, also nichts über uns, ohne uns. Die Frage ist also, wie wird hier in diesem Land das Behindertengesetz, wie pragmatisch ist das? Wird hier über die Köpfe hinweg etwas konstruiert, dessen Nutzen oder Sinn zum Teil an den Bedürfnissen vorbeigeht, oder ist es doch eine Verbesserung?
Also ich würde es schon als Verbesserung sehen. Man muss zum Beispiel wissen, dass diese neuen Leistungen, die ich hier nur ganz sporadisch aufgezählt habe, die jetzt hier im Gesetz möglich sind, dass die basieren auf einem sogenannten Sozialplan des Landes. Der wurde erarbeitet so 1999 in etwa, ich glaube, er heißt Sozialplan 2000. Und da waren zum Beispiel schon viele betroffene Personen eingebunden. Das war eigentlich die erste gemeinsame Arbeit von Betroffenen Seite und Politik. Das wäre das Positive dran. Natürlich denke ich mir, es ist auch Aufgabe der Politik, dann zu gestalten. Das ist auch wirklich ihre ureigenste Aufgabe. Aber dann, um wirklich genau hinzuhören, wo Interessensvertretungen und betroffene Personen dann die Schwierigkeiten sehen, da denke ich mir, haben wir noch ein bisschen Lernprozess vor uns. Das ist noch nicht immer so wirklich ernst genommen.
Lernprozess in welcher Form? Also, dass die Betroffenen eigentlich nicht
im wirklichen Ernst ja. nehmen der Betroffenen. Denn es ist ja auch so, auch wenn man Absichtserklärungen oft sieht von der Politik, die gehen ja in den Worten gesprochen in eine gute, richtige Richtung.
Es menschelt immer so sehr, nicht wie die Frau Landeshäuptling sagt.
Es ist richtig. Und ich denke, da sind viele Absichtserklärungen da. Die Geschichte ist dann immer nur, wie setze ich es um? Ja. Und da hängen wir halt nach wie vor in den Problemen, dass es dann oft halt hängt. Mhm. Und da empfinde ich die wirkliche Kooperation und Partizipation, wie sie von der EU ja eigentlich gefördert wird, auch mit den Organisationen gemeinsam was zu erarbeiten. Da, denke ich mir, haben wir noch schwer Aufholbedarf.
Mhm. Ich habe nämlich insofern wiederum diese 12 Jahre sind mir jetzt in Erinnerung geblieben. Also scheinbar ist, was das betrifft, und ich glaube, das könnte man schon sich einmal so bildlich vorstellen. Die Parallele dazu ist ja auch, 92 gab es die erste Debatte um das Landeszeughaus. Also das heißt, scheinbar braucht die Steiermark so, hat sie so geistige Quantensprünge alle 12 Jahre, weil jetzt haben wir schon 12 Jahre, dass wiederum der Lift nicht kommt und dass es wiederum dilettiert wird und eigentlich über die Köpfe der Behinderten hinweg oder der Betroffenen wird hier wirklich einfach schlichtweg, ist es für mich ein Skandal, ganz einfach. Ein Armutszeugnis. Ja. Schöckel, Klasnik, Flecker, alle zusammen, alle drei zusammen, halte ich für problematisch, was diese Liftlösung betrifft. Frage jetzt also, es ist noch viel aufzuholen. Worin siehst du das Hauptdilemma? Warum ist es bei uns in Österreich oder in der Steiermark so? Warum ist diese, es ist ja eh alles gut und es ist alles so lieb, ihr seid sie eh alle, also
Ich würde fast sagen, es ist österreichweit so. Also die Steiermark ist bei manchen Dingen sogar, sage ich so einmal sanft, ein bisschen auch auf der progressiven Seite. Es hat sicher,
haben wir irgendwie so dieses Dienen,
absolut,
dürfen Sie das überhaupt?
Ja, du sagst richtig, es hat absolut damit zu tun, dass es einfach früher nicht einsichtig war oder nicht erkannt wurde, dass Menschen mit Behinderungen einfach den Anspruch haben, so zu leben wie andere auch. Das ist etwas, was erst in den letzten Jahren jetzt gewachsen ist und vor allem deshalb ein bisschen in die Köpfe reingegangen ist, weil die Menschen selber immer viel stärker mit besserem Selbstbewusstsein auch dann wirklich propagieren. Es hat sicher damit zu tun, dass uns die gesetzlichen Grundlagen der Durchsetzung fehlen. Wir haben zum Beispiel im vergangenen Jahr anlässlich des Jahres der Menschen mit Behinderung so eine Veranstaltungsreihe gemacht, wo wir unterschiedliche Referenten von unterschiedlichen Ländern hatten. Und da war eigentlich Tenor von allen. Wirklich bewegt hat sich dann manches erst mit der gesetzlichen Basis einer Gleichstellung oder einer Antidiskriminierung, weil man dann Dinge einfordern konnte. Und so ist man immer auf das Gute will, einfach angewiesen. Mhm. Und ja, und daher ist man automatisch in dieser undankbaren Rolle, immer lästig sein zu müssen. Das ist ja etwas, was niemand gerne isst.
Genau.
Aber das ist etwas unsere Realität noch.
Also mir fällt zum Beispiel in dem Zusammenhang immer wieder ein, wo ich also wirklich, ich glaube, du warst sogar dabei, wie noch Landesrat Hirschmann im Amt gewesen ist und ich ihn auf die ganze Tourismusgeschichte darauf aufmerksam mache und sage einfach, dass es ein Skandal ist, also dass in der Steiermark die ganze Hotellerie, die ganze Restaurantbetriebe etc., also von behinderten Toiletten bis barrierefreie Quartiere, ist es ja wirklich letztrangig, letztklassig auch. Und er mir damals eben sagt, also er haltet nichts von Gesetzen, nur von Überzeugungsarbeit. Und da muss ich wirklich sagen, also als Politiker, wenn mir ein Politiker sowas sagt, also lieber Herr Hirschmann, dann bist du wirklich fehl am Platz. Weil ich glaube, Gesetze sind das Einzige.
Also ich denke, Gesetze sind die ganz wichtige Basis. Natürlich muss die.
Reklamiert wird freiwilliger Behinderten-WC machen.
Ja. Also was ich schon ein bisschen, und das vielleicht so ein bisschen, also du kennst mich ja, ich bin ja ein Optimist, ein nicht mehr rettbarer, was ich schon erlebe ist, Behinderung wird immer mehr zum Thema. Ja. Und es passiert heute zum Beispiel alleine, dass gerade in der letzten Woche war das so, dass mir zwei Ärzte angerufen haben und gesagt haben, ich möchte Ihnen nur mitteilen, ich habe eine neue Ordination, die ist zugänglich. Ich habe das Angebot, ich bin Urologe zum Beispiel in diesem Fall und Chirurg und ich kann Ihnen das anbieten, hier gibt es eine Ordination, die zugänglich ist. Mhm. Das ist zum Beispiel etwas, was vor 10 Jahren einfach nicht da war. Mhm. Und so merke ich schon in der Entwicklung, dass es zum Thema wird, dass auch die Personen als Kundengruppe entdeckt werden. Dass man heute merkt bei Gaststätten, bei Hotels und so, ja, wenn ich das Angebot habe, ist das ja für mich eigentlich nur ein Vorteil. Also das ist schon auch, daher Überzeugungsarbeit schon auch wichtig. Aber für mich ist es ohne die gesetzliche Basis einfach eine Knochenarbeit und da sehe ich nicht ein, wie die betroffenen Menschen dazukommen, die immer leisten zu müssen.
Mhm, okay, kommen wir zurück jetzt zum Gesetz. Das war jetzt ein kleiner
Schwenk.
Aber es war, glaube ich, wichtig. Also vor allem alle Zuhörer, bitte, wer irgendwelche Meinung dazu hat, entweder bei der, wie ist die Adresse von der Behindertenbeauftragtenstelle der Stadt Graz. Vielleicht, wenn du kurz einmal deine Adressdaten, Telefon, E-Mail.
Ich kann das ganz gerne sagen. Also ich bin telefonisch recht gut zu erreichen in der Zeit von Dienstag, Donnerstag, Vormittag und Mittwoch, Nachmittag 71 12 03 13 oder unter der Handynummer auch in der übrigen Zeit 0664 60 8 72 86 31. E-Mail-Adresse wäre info, dann ist der @ Behindertenbeauftragte, klein und zusammen, -graz.org. Ist leider ein bisschen umständlich, aber sie ist so ausgefallen. Und es gibt auch eine Homepage mit derselben Adresse, behindertenbeauftragte-graz.org, wo man sich ein bisschen informieren kann. Die ich auch jetzt versuchen möchte. Ich habe einen Mitarbeiter mit Behinderung, der sich jetzt der Sache ein bisschen mehr annehmen kann. Und da werde ich auch versuchen, Aktuelles dann hineinstellen zu können.
Oder sonst eben auf office@sinnlos.st, die Webseite oder Webadresse von dem Projekt Sinnlos oder dem Kunstprojekt Sinnlos. Und bitte informieren Sie sich, ich glaube, das ist das Wichtige, informieren eben über das neue Landesbehindertengesetz. Ein weiterer Giftzahn, bitte, was fällt dir noch ein?
Oder wo ein Zahn, du? Ja, ein Zahn, der gut beißen kann, ist auch neu jetzt im Gesetz die Art, wie Leistung zuerkannt werden soll. Das heißt, künftig wird der individuelle Hilfebedarf erfasst. Das heißt, es soll geschaut werden, es wird immer gern so verglichen mit dem Bild eines Rucksackerls. Also das, was ich brauche an Hilfe, soll mir im Rucksackerl zuerkannt werden, mir ganz persönlich. Das ist grundsätzlich ein sehr guter Ansatz. Das Problem, das ich sehe, dass wir in dieser Leistungs- und Entgeltverordnung, die auch im Gesetz ist und nach der alles abgerechnet werden soll, eigentlich eine ganz andere Art der Einstufung, sage ich so einmal, vorliegen haben, wo es um leichte, mittlere, hohe oder höchste Hilfebedarfe geht und wo zum Beispiel die Pflegestufe eine ganz wesentliche Rolle spielt. Und das ist für mich etwas, wo ich fürchte, dass das ein Giftzahn sein kann. Denn wir wissen ja auch, dass das Pflegegeldgesetz zum Beispiel vielen Menschen nicht gerecht wird in ihren Bedürfnissen. Also gerade Menschen mit den sogenannten geistigen Beeinträchtigungen können ja vieles selber, allerdings brauchen sie die permanente Anleitung. Das heißt, die haben häufig niedere Pflegegeldstufen. Und wenn ich in einer Gesamtbewertung dem Pflegegeld eine große Rolle zuteile, dann habe ich die Schwierigkeit, dass ich unter Umständen in eine Gruppe hineinrutsche, die meinem wirklichen Bedarf nicht entspricht. Das heißt, ich habe das Gefühl, es sind Dinge nicht abgestimmt in diesem Vorschlag. Also die an und für sich gute Institution, individueller Hilfebedarf, dieses Erheben dieses Bedarfes darf nicht konterkariert werden durch eine in einer Entgeltverordnung festgelegte Vorgehensweise, die dann den Hilfebedarf nicht wirklich umsetzen lässt, wenn ich das so ausdrücken kann.
Siehst du jetzt realistische Chancen? Du hast vom Februar gesprochen. Wird es so ein Ach- und Weh-Beschluss werden? So eine, oder hast du das Gefühl, dass es noch irgendwie dass eine gewisse soziale Kompetenz erstens einkehrt? Ich meine, die Frage gilt für mich immer noch, also wenn in Betroffene nicht involviert werden, also maximal Stellung nehmen können, aber eigentlich dann in vielen Fällen, wie ich gehört habe, ist ja auch die Einsichtnahme eigentlich sehr zynisch im Grunde genommen, dass also man maximal einen Tag Einsicht nehmen kann, wenn überhaupt, und dann Stellung nehmen soll, das schlichtweg unmöglich ist, weil wie viele Seiten hat das Gesetz insgesamt?
Also dazu darf ich sagen, der Zeitrahmen für die Einsichtnahme war schon ausreichend. Ja. Die Schwierigkeit wurde, dass es dann faktisch nicht ernst genommen wurde, beziehungsweise einen Tag vor dem Ende der Stellungnahmefrist wurde das Gesetz schon weitergegeben. Mhm. Das war mein Kritikpunkt. Okay. Ich wollte jetzt nur zurück noch auf deine Frage, die habe ich jetzt verschwitzt, die du gestellt gehabt hast in Bezug
auf die Betroffenen involviert. Also die soziale Kompetenz.
Ja, genau sowas. Ja, des Gesetzes, gell? Ja, ja. Entschuldigung. Ja,
kein Problem.
Es ist so, dass mir gesagt wurde von der Vorsitzenden des Unterausschusses, Barbara Gross, das Gesetz an sich sei ein Kompromiss. Und die Politik hat aber hohes Interesse, es jetzt wirklich einmal in Gang bringen zu können. Und es ist gedacht an eine Evaluierung nach 3 Jahren, um zu sehen, was sich bewährt mit diesen Neuerungen und was sich nicht bewährt. Das ist grundsätzlich auch positiv. Und ich denke, was man natürlich jetzt auch machen muss in der nächsten Zeit, zu schauen, Bestimmungen, die dann wirklich ausgeübt werden, wo sind hier die Schwachstellen, wo sind die Angelpunkte, und man kann halt immer nur die Politik dann darauf hinweisen, dass man dann Dinge eben verändert. Also man kennt ja, dass ja als gelernter Österreicher, es kommt ein Gesetz heraus und nach einem halben Jahr muss ich schon novellieren. Das passiert ja leider Gottes auf vielen Dingen. Wir hätten uns halt gewünscht, dass man ein so gutes Gesetz verabschiedet, das eigentlich längere Jahre steht und dass man jetzt relativ bald wieder unter Umständen verändern muss.
Okay, ich danke. Wir sind leider am Ende. Ich glaube, es wird noch da viele Debatten geben. Ich hoffe auch einmal eine gemeinsame Studiediskussion, wenn es mir gelingt. Bei den Landesrat Flecker versuche ich schon 1 Jahr lang zu erreichen, aber sein Pressereferent teilt mir immer nur mit, entweder ruft er nicht zurück oder er teilt mir nur mit, dass er gerade in einer wichtigen Pressekonferenz ist. Also ich hoffe, dass die Pressekonferenzen irgendwann einmal eine Lücke haben und dass er auch die Chance hat, dass der Landesrat Flecker, den ich hier herzlich willkommen heißen würde, um darüber zu debattieren. Wir haben hier gehabt Ursula Wennemann. Ich danke für den Besuch.
Das für die Einladung.
Ja, ein gutes, direktes, gerades Gespräch, hoffe ich, und interessant für die Zuhörer, Zuhörerinnen. Das war Blind TV und ich verabschiede mich. Und am Ende haben wir heute eine ganz, ganz schöne Coverversion des Beatles-Liedes We Can Work It Out. Und ich hoffe, We Can Work It Out hier von Emmanuel S. Und das war Blind TV. Einen schönen Abend.
Das wöchentliche Radioprogramm des Projektes Sinnlos von Wolfgang Temmel. Jeden Donnerstag 17.30 Uhr bis 18 Uhr auf Radio Helsinki 92,6 MHz.